MDR Kultur trifft Menschen von hier.
Birgit Schulze-Wenning ist bei uns die Geschäftsführerin von Buchkinder e.V. in Leipzig. Eine Frau, die es möglich macht, dass Kinder ihre eigenen Bücher herstellen, sie entwerfen, ihre Geschichten schreiben und sie dann eben auch herstellen. Und kaufen kann man die auch. Herzlich willkommen hier bei uns bei MDR Kultur. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, vielen Dank.
Und nicht hier bei mir im Studio, sondern natürlich Corona-gerecht im Nachbarstudio. Deswegen sehen wir uns nicht, aber wir hören uns. Und das ist natürlich das, was die meisten Menschen in diesem Moment ja auch tun, mit uns beiden in diesem Gespräch. Und ich schlage vor, Frau Schulze-Wenning, vielleicht klären wir mal, bevor wir loslegen, ein paar grundsätzliche Dinge. Oder? Wollen wir das machen?
Ja, von mir aus.
Ja, okay, legen wir
ich
los.
Ich werde es versuchen.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Also den Namen haben wir schon geklärt. Jetzt traue ich mich nach Ihrem Geburtstag zu fragen.
Ja, am 23. März 1968.
Und wo sind Sie geboren?
In Südlohn an der holländischen Grenze im Münsterland.
Was ist Ihre Profession?
Geschäftsführender Vorstand des Buchkinder Leipzig e.V. gemeinsam mit Herrn Riemer. Wir machen das zu zweit.
Und was treibt Sie an?
Ja, ich würde mal sagen, dass es so das Machen ist, das tätig sein, in Verbindung mit mir selbst und dem, was ich für sinnhaft erachte. Das darf auch eine ganz kleine gesellschaftliche Aufgabe oder Fragestellung sein.
Jetzt frage ich mal nach Heimat. Wo fühlen Sie sich zu Hause?
In vertrauten Situationen mit mir liebgewonnenen Menschen.
Und Musik, wir haben viel Musik hier bei uns bei MDR Kultur. Welche Musik hat Sie jüngst am meisten berührt?
Das ist ja eine sehr unbekannte Nachwuchskünstlerin in einer Sendung gewesen mit Daniel Hope. Die heißt Sony Casey aus Berlin und hat eine Darbietung von Oh Danny Boy gesungen. Und das fand ich sehr, sehr berührend und besonders.
Und jetzt frage ich eine Buchfrau, das wird wahrscheinlich schwierig sein, ja, bei den Hunderten, Tausenden von Büchern, die schon mit ihrer Hilfe entstanden sind. Welches Buch hat Sie zuletzt am meisten bewegt?
Ich würde das zuletzt vielleicht rauslassen. Es ist Die Macht der Bedürfnisse von Marianne Gronemeyer. Das liegt schon eine Weile zurück, dass ich das gelesen habe. Hat mich aber nachhaltig geprägt und beeindruckt und mir auch so ein paar Grundentscheidungen erleichtert.
Zum Beispiel, welche waren das?
Das war einfach für mich die Frage, das war in meinem Studium, das liegt schon viele, viele Jahre zurück und ich war wirklich noch sehr auf der Suche, so wie ich eigentlich mich ins Leben stellen will mit einer Aufgabe, die ich mir antun möchte. Und ich war sehr immer in dieser Gegenbewegung unterwegs. Ich war einfach immer gegen viele Dinge und konnte das auch gut formulieren und mir ist über dieses Buch deutlich geworden, was ich eben mit Macht, auch mit der eigenen Daseinsmacht beschäftigt, auch im Kontext der Konsumgesellschaft, in der wir leben, ist mir deutlich geworden, dass ich einfach in einem kleinen konstruktiven Bereich unterwegs sein möchte. Also nicht in einer Gegenmacht, sondern in einer Macht, die konstruktiv ist und für etwas zu sein und etwas nach vorne bewegt.
Ich glaube, dazu kann man auch Buchkinder e.V. in Leipzig zählen, würde ich mal sagen. Ne?
Auf jeden Fall,
diesen
ja.
Diesen Verein, den es schon seit einigen Jahren gibt und der schon hunderte von Büchern herausgegeben hat, eben von Kindern, die ihre eigenen Bücher machen. Darüber reden wir gleich, aber eine letzte Frage will ich im Steckbrief noch loswerden. Wie beginnt der Tag bei Ihnen?
Wahrscheinlich relativ klassisch, wie bei sehr vielen, mit einem Espresso und vorher trinke ich ein großes Glas Wasser.
Also, Birgit Schulze-Wenning ist bei uns die Geschäftsführerin von Buchkinder Leipzig e.V. Kinder machen ihre eigenen Bücher. Ich habe hier so ein paar Exemplare vor mir. Auch ein Kalender ist mit dabei. Da sind wirklich sehr viele schöne Dinge von Ihnen selbst illustriert, selber hergestellt, selber geschriebene Geschichten. Es gibt auch einen Katalog, hier habe ich hier vor mir, in der Buchkinderpost. Da geht es zum Beispiel, ich habe mir so ein paar rausgepickt, die ich wirklich ganz hervorragend finde. Die Bankräuberpizza zum Beispiel von Rützgar, 6 Jahre alt, wird beschrieben so, die Bankräuberpizza will in der Bank gerade viel Geld klauen, als sie von Ali, Effendi, Simon und Rützgar aufgehalten wird, also vom Autor selbst offenbar. Es folgt ein bitterer Kampf, in dessen Folge die Pizza zwar stirbt, aber kurz vor ihrem Tod noch böse Mittel auf Simon schütten kann. Dieser wird riesengroß und böse und hat auch noch die super Erzzerstörerwaffe bei sich. Super Erzzerstörerwaffe, also in diesem Buch. Und dann gibt es noch viele andere schöne Bücher. Ich blätter hier mal drin. Was gibt es noch alles Tolles? Zum Beispiel Auf dem Rand des Suppentellers von Rosalie, 10 Jahre. Ein Buch über Suppengemüse. Auf dem Suppenteller wohnen unter anderem die kleine rote Bohne, die große grüne Bohne, und die Kartoffel. Doch eines Tages kommt der gefährliche Löffel und droht, die Gemeinschaft zu zerstören. Das böse Brot schneidet den Fluchtweg ab. Wer wird überleben? Das findet man raus, wenn man das Buch von Rosalie bestellt, auf dem Rand des Suppentellers für 13 Euro. Und da gibt es noch viele andere schöne, sehr unterschiedlich illustrierte Bücher. Und jetzt frage ich mich natürlich jetzt in diesen Corona-Zeiten, wo ja Kontakt so schwierig ist, wo es auch so schwierig ist, Nähe herzustellen, in Gruppen zu arbeiten. Wie machen jetzt Buchkinder ihre Bücher?
Ja, in einer sehr veränderten Form auf jeden Fall. Das ist natürlich eine herausfordernde Situation. Die Ideenfindung der Bücher, die zu den Büchern hinführt, findet eben im Kontakt statt. Das ist eigentlich erstmal was sehr Zentrales. Das würde ich vielleicht kurz auch nochmal beschreiben, wie das funktioniert.
Ja, genau. Wie genau funktioniert das in, sag ich mal, normalen Zeiten, außerhalb von Pandemiezeiten? Wie kann man sich vorstellen, so ein Vorgang mit mehreren Kindern, die ihre Bücher herstellen?
Also wir verstehen uns als Raumgeber und das ist einfach auch ein sehr wichtiger Gestaltungspunkt. Also wir versuchen den Raum so zu gestalten für die Kinder, dass wenn sie in diese Werkstatt eintreten, ja, sich eingeladen fühlen, ihre eigenen Ideen zum Ausdruck zu bringen. Das ist dann ein großer Tisch, der zentral steht und beflügelt in der Gesamtatmosphäre durch verschiedenste Materialien, die wir bereitstellen. Ob das eine Schreibmaschine ist, es riecht nach Farbe, Druckfarbe, es gibt Linoleum, es gibt Messer, es gibt Nadeln zum Nähen und die Messer zum Ritzen. Die Kinder dürfen einfach ohne Regeln, ohne Vorgaben inhaltlicher oder auch anderer Art erstmal das in sich hervorbringen, was da rauskommen möchte.
Die Kinder kommen selbst aktiv auf sie zu oder sind das die Eltern, die das vermitteln oder die Schulen oder die Kindergärten? Wie läuft das konkret ab?
Also die Kinder kommen natürlich freiwillig. Ja, es ist ein Nachmittagsangebot, sodass natürlich auch die Eltern das eine oder andere Mal darauf stoßen und denken können, das wäre was für meinen Sohn oder für meine Tochter. Deswegen ist es sehr wichtig, dass es einfach auch ein paar Probeversuche gibt, wo die Kinder erstmal für sich austesten können, ob sie das wirklich wollen oder ob das eher die Idee der Eltern ist. Dann gibt es das Weitersagen unter Freunden oder eben einfach die Präsenz auch wie unsere Werkstatt im Leipziger Osten über den Stadtteil, so dass wir einfach über unsere Sichtbarkeit und die Offenheit dieser Ladensituation die Kinder einladen, reinzukommen und mitzumachen.
Ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, ne? Da kommen wir wieder zur Ursprungsfrage zurück. Wie geht das jetzt im Moment in diesen Pandemiezeiten?
Also die Kurse finden erstmal nicht statt, so viel erstmal so vorausgenommen. Das ist jetzt seit langer Zeit nicht mehr der Fall, weil es von den äußeren Rahmenbedingungen nicht möglich ist. Und die Art und Weise, wie wir den Kontakt zu den Kindern suchen, ist dann ebenso individuell, wie auch die sonstige Begleitung der Kinder in der Arbeit ist. Wir haben zum Beispiel einen offiziellen Materialanfrageschein entworfen, so dass wir den Kindern ermöglichen, sich die Werkstatt nach Hause zu holen. Da können die dann Kreuzchen machen, was sie zu Hause brauchen, um tätig werden zu können. Ob es eine Walze ist, eine Schreibmaschine ist gerade ganz beliebt. Wenn die da ihr Kreuzchen setzen und das zu uns in den Postkasten werfen, dann kommt jemand vorbei und bringt die Materialien dorthin. Das ist eine Möglichkeit. Wir schreiben Briefe. Es gibt tatsächlich handgeschriebene Briefe. Es werden Zeichen gegenseitig gegeben und auch versendet. Es ist wirklich sehr unterschiedlich. Manchmal werden Einladungen in Eimern an Fenstern hochgezogen und runtergelassen, um einen Kontakt möglich zu machen. Es gibt ein Weiterschreibebuch, das ist wirklich ein haptisches Buch, was versendet wurde an ein Kind aus dem Kurs mit der Idee, dass dort reingeschrieben wird und das dann an das nächste Kind weiterversendet. Und da gab es dann eine ganz interessante Verbindung dann auch zu den digitalen Medien, wie wir sie dann nutzen können in einer sinnhaften Art und Weise. Wurde dann über eine Videokonferenz, kamen diese Kinder zusammen und wurde sich dann immer der jeweilige Stand dieser Weiterschreibegeschichte vorgelesen. Und da ist jetzt tatsächlich eine Buchreife entstanden, so dass wir dieses Buch jetzt in der Werkstatt auch umsetzen werden in einer kleinen Auflage, dann von Hand gebunden durch unsere Mitarbeiterinnen vor Ort. Das ist nach wie vor auch möglich.
Wie sehr fehlen Ihnen die Kinder vor Ort?
Ich glaube, das ist kaum beschreibbar, wie sehr uns die Kinder fehlen. Also es hat sich bei dem Vorlesen ja allein der Wortfindungen durch die Beschreibungen der Bücher durch sie gerade eben ja schon angedeutet, dass es einfach auch wirklich sehr belebend ist, wie Kinder auf die Welt draufschauen mit ihrem ersten Blick und wie direkt sie sich da äußern. Und das lässt uns natürlich auch nicht unberührt. Das ist auch für uns eine Inspirationsquelle und auch immer mal wieder der Anlass, ganz anders auf ihr Dinge, das aktuelle Geschehen oder auf Ideen drauf zu schauen.
Und das Corona-Thema in den Geschichten, in den Büchern, die die Kinder jetzt machen?
Das wird auftauchen an der einen oder anderen Stelle. Es ist nicht so präsent, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt. Ja, ich glaube, es sind zwei Corona-Bücher gerade entstanden tatsächlich auch. Ist jetzt nicht so spektakulär, glaube ich. Also in dem Sinne, dass die Kinder so eins zu eins dann benennen, wie wir das jetzt als Erwachsene tun. Und die Verarbeitung findet ganz eigenartige Kanäle, würde ich sagen.
Welche Kanäle?
Naja, Kinder schauen halt anders als wir Erwachsene ja mit allem oder mit vielem erstmalig auf das Leben drauf, was sie umgibt. Und da wird erstmal nicht in Frage gestellt, was da passiert, sondern das wird einfach erstmal aufgenommen und als normal angesehen und findet dann eben Beschreibungen in Text und über Bild. Aber es ist nicht das Reflektive, wie wir jetzt uns in den Tag reinstellen oder in die Bewertung auch von Situationen reingehen.
Was sind denn das für Themen, die Kinder beschreiben in ihren Geschichten? Jetzt mal jenseits der Corona-Zeit, auch in den letzten Jahren. Was prägt die Kinder? Welche Themen werden da wichtig in diesen Büchern? Die haben ja auch alle unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche Geschichten zu erzählen.
Also Kinder erleben die Welt und erleben das, was sie umgibt, und das findet sich dann auch in dieser Bandbreite in den Büchern wieder. Und das ist facettenreich. Da wird auch nichts ausgespart.
Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Buch vor mir, Der grüne Wanderer entdeckt die bunten Wälder. Das ist natürlich schon mal ganz schön. Ein sehr großformatiges Buch, wo eben ein grüner Wanderer durch die Wälder zieht. Das sind hier sehr bunte Farbstiftzeichnungen. Und dann habe ich das, ich glaube, wahrscheinlich eines der größten Bücher, die je bei Ihnen hergestellt worden sind. Kann ich mir irgendwas vorstellen? Also ich versuche das jetzt gerade mal hier aufzublättern, wozu ich wirklich also beide Arme brauche, um es überhaupt zu halten. Ich würde mal sagen, das ist Format A2 oder so, vielleicht sogar noch größer. Ein sehr, sehr großes Buch, also so ungefähr, naja, 60 Zentimeter in der Höhe und vielleicht 30 Zentimeter in der Breite. Da steht dann drüber, der Ölzwerg wohnt im Tiegel hinter der Klappe. Und ja, das ist eben die Geschichte des Ölzwergs in vielen verschiedenen einzelnen Kapiteln, was ihn da verfolgt. Und das ist offenbar auch Linolschnitt und Druck und vieles andere sehr aufwendig hier schwarz-weiß. Und was mir aufgefallen ist, in diesem Buch von Lara Burkhardt, viele Grüße an Lara Burkhardt, dass da auch tatsächlich viele Rechtschreibfehler drin sind. Und das ist in anderen Büchern auch so. Und bei Buchkinder e.V., so wie ich das verstehe, ist es ja wichtig, dass die Geschichten genauso veröffentlicht werden, wie die Kinder sie gestaltet haben. Und auch was die Rechtschreibung angeht, die wird bewusst nicht korrigiert. Warum ist das so?
Ich würde vielleicht hier nochmal vorher ansetzen. Ich komme auf diese Frage dann gleich auf jeden Fall auch zurück, weil Sie nach den Ideenfindungen der Kinder gefragt haben, finde ich, ist das Buch einfach auch ein sehr schönes Beispiel dafür, wie Umgebung einfach inspiriert und reflektiert wird durch die Kinder. Das Buch ist entstanden Buch des Ölzwergs, was Sie gerade genannt haben, woran Sie da die Frage angeknüpft haben. Das ist entstanden in der Werkstatt der Buchkinder im Jahr 2013, und die Lara Burkhardt fand einfach diesen Tiegel, das ist eine Druckmaschine aus den 50er Jahren, spannend. In ihrer Anwendung hat sie die erlebt, und diese Maschine, wenn die angeworfen wird, dann hört sich die an, dann schnaubt die, und da sind viele Knöpfe, da wird mit Luft ein Blatt angesaugt und an einer anderen Stelle wird es dann mit Bleibuchstaben bedruckt. Also das ist ein sehr ergreifendes Erlebnis. Und sie fand diese Maschine so spannend, dass sie damals, ich glaube, 5 oder 6 Jahre sich dann bäuchlings davor gelegt hat und sie und dieses Ding studiert. Und dann hat sie sich die Hebel angeschaut und überlegt, wie denn so eine Maschine eigentlich in die Funktion kommen kann. Und für sie war dann klar, dass da ein Ölzweig leben muss. Also sie hat diese Maschine bewohnbar gemacht für eine Ölzweigfamilie und daran hat sie dann die Funktionsweisen dieser Maschine erklärt und dieser Maschine Leben eingehaucht. Und daran entspinnt sich dann eben auch diese ganze Geschichte mit Ölzwergmann und seiner Ölzwergfrau, der die eben mit diesen ölgetränkten Säcken die Innenräume ausölt. Es gibt ein Ölzwergkind und es gibt eine Ölzwerggöttin. Es entspinnt sich daran ein, ja, ich glaube, 30 Seiten starkes Buch.
Da hat jeder seine Funktion in dieser Familie, ne, in der Ölzwergfamilie. Das finde ich sehr schön.
Hat gesagt. Jeder seine Funktion und bei der Präsentation dieses Buches, wovon es jetzt auch verschiedene Möglichkeiten gab, es gab eine Lesung in Leipzig im Haus des Buches, da konnten wir so einen schmalen Slot erwischen in einer Zeit, wo öffentliche Veranstaltungen möglich waren. Oder auch die Präsentation im Columba Museum in Köln in einer ganz eigenen Ausstellung. Da haben sich einfach Gesprächssituationen ergeben vor Ort mit den Kuratoren, aber auch eben mit der Mutter, die mitgefahren ist. Und da wurde deutlich, dass es doch auch den ein oder anderen Gesprächsbedarf gab, bezogen auf die Rollenzuschreibungen in diesem Ölzwerg.
Also ich finde, das ist sehr überzeugend, muss ich sagen, diese Geschichte. Und ehrlich gesagt, jetzt erklärt sich doch einiges, was in diesen alten Druckmaschinen so vor sich geht. Da müssen Ölzwergfamilien drin leben. Das ist eigentlich die einzige Erklärung für mich. Und Sie haben ja gesagt, Lara Burkhardt, die war damals 6, 7 Jahre alt, als sie dieses Buch gemacht hat. Vielleicht erklärt sich damit auch natürlich die vielen Rechtschreibfehler, die ja mit 6, 7 nun wirklich selbstverständlich sind. Meine Frage zieht tatsächlich hin, auch ältere Kinder, die schon länger in der Schule sind. Und da gibt es auch ein interessantes Interview in einem der Journale, die sie rausgegeben haben, wo auch Lehrer, Lehrerinnen dann vielleicht diese Bücher ganz toll finden, aber sich fragen, warum hat denn jemand einen Rechtschreibfehler korrigiert? Also wie halten Sie es damit?
Ich sehe schon, das ist das Rechtschreibthema, was Sie auf jeden Fall auch interessiert. Und das kann ich auch sehen, da sind Sie auf keinen Fall der einzige Mensch, der uns auf diese Phänomene anspricht.
Gar nicht negativ, und einfach nur aus purer Neugier.
Da gibt's viel zu erzählen und wir verstehen das erstmal als Art von Genese. Also Kinder kommen ja nicht auf die Welt und können schreiben. Das ist ein sehr, sehr, sehr mühsamer Eroberungsprozess. Und bei den Buchkindern lernen die Kinder das Schreiben durch das Lautieren. Das heißt, sie möchten, weil sie motiviert sind, eine Geschichte zu erzählen und sie dann entsprechend aufzuschreiben, natürlich wissen, wie das geht. Und da gibt es Tabellen, wo dann, wenn der Anton das A schreiben möchte für seinen Namen, das holt er sich dann ab in dieser Lauttabelle über das Bild des Apfels, was eben auch mit A anfängt. Und diese Leistung, diese Brücke muss er dann schlagen. A wie Anton ist A wie Apfel. Und so sieht er dann diesen Hieroglyphen. Mehr ist das ja erstmal nicht für ein Kind, was neu auf die Welt schaut und malt das dann ab. Und so erobert sich das Kind Buchstabe für Buchstabe, Wort für Wort. Und da spiegeln sich natürlich dann auch Mundart, eine sächsische Mundart wieder in der Art und Weise, wie ich dann als Kind mich entscheide, das Wort niederzuschreiben. Und wenn wir da jetzt mit dem Rotschrift ansetzen würden, würden wir einfach einen ganz zarten Wachstumsprozess im Keim auch von der Motivation her ersticken. Das wäre wie ein Kind, was nicht gleich gehen kann, sondern erstmal auf den Knien kriecht, ja dahin führen zu wollen, dass es diese Phase doch bitte überspringen soll. Insofern ist das einfach ja ein Heranführungsprozess und wir sehen das als Ausschnitt und als ja eine Art Zeitkapsel. Ja. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch ja ganz interessante Phänomene, das kommt in diesem Ölzwergbuch auch zum Vorschein, wo die Lara Burkhardt sehr genau und weiß, warum sie das Wort Kind mit T am Ende schreibt und das auch begründet. Sie begründet das damit, dass in diesem Buch nur ein Kind gibt und deswegen ist es nicht nötig, das D zu wählen, sondern sie schreibt es in dem Fall eben mit T. Weil nur im Plural das D zum Tragen kommt. Das ist erstmal so ihre Logik und sie hat sich damit beschäftigt und hat es dann so niedergeschrieben. Jetzt könnte man natürlich sagen, ich nehme diese Frage jetzt einfach schon mal vorweg, dass sich sowas festsetzen kann, diese sogenannte falsche Schreibweise. Und das ist erstmal nicht die Erfahrung, die wir machen, weil die Kinder, die eben selber schreiben und eigene Bücher fabrizieren, sich natürlich auch mit anderen Autoren beschäftigen und ja, mit anderen Büchern, die sie umgeben. Und da haben sie natürlich diesen unmittelbaren Vergleich und ja, Kinder wollen ernst genommen werden, natürlich, wie jeder Erwachsene auch. Und da ist die Motivation, sich ja auch dieser rechten Schreibung anzupassen, ja, als einfach auch gesellschaftliches Übereinkommen schon auf jeden Fall da, weil so diesen Lacher oder diesen Schmunzler, den wir dann beim Lesen ja nicht unterdrücken können und vielleicht auch nicht wollen als Erwachsene, nehmen die Kinder natürlich auch wahr. Und da wollen sie.
Ist das okay, zu schmunzeln darüber? Oder ist das überheblich aus einem vielleicht auch bürgerlich-intellektuellen, gut situierten Umfeld, in dem man vielleicht als Erwachsener lebt und Rechtschreibung eben auch als Distinktionsmerkmal empfindet? Ist es okay, dann zu lächeln über Kinder, die in ihren Büchern falsch schreiben?
Ich würde jetzt spontan sagen, auf jeden Fall. Und es ist ja einfach auch was sehr Echtes. Und ich denke, dass Kinder auch ein ja, feines Gespür haben, aus welcher Ecke dieses Lachen kommt. Ob das ein überhebliches ist oder auch einfach was einer Freude entspringt. Es gibt im Übrigen auch wirklich sehr, sehr, sehr schöne ja, Verlinkungen oder auch Ideen, die reinkommen durch diese veränderte Schreibweise, die ich jetzt mal an einem Beispiel verdeutlichen möchte. Es gibt ein Buch aus dem Kindergarten, da haben Kinder mit kurzen Sätzen ihre Bilder beschrieben. Und da geht es um einen Menschen, der liegt in einem Lügestuhl und erzählt Liegegeschichten oder umgekehrt. Und dieses I und dieses Ü liegt eben so dicht beieinander. Das Kind hat es verwechselt und da entstand einfach ein ganz anderer Satzsinn. Und darüber nicht zu lachen, wäre ja auch eine Form von Unterlassung.
Birgit Schulze-Wenning ist bei uns die Geschäftsführerin von Buchkinder e.V. in Leipzig. Kinder machen Bücher, schreiben ihre eigenen Geschichten, gestalten ihre Bücher auch in einer Druckwerkstatt. Und da entsteht auch immer auch ein Buch Kinderkalender, der von 2021, jetzt vom aktuellen Jahr, der gefällt mir ganz besonders, muss ich mal sagen, Frau Schulze-Wenning, weil der ist nämlich, ja, im Grunde genommen, also ich würde jetzt mal sagen, das sieht eigentlich aus wie ein großes Bakterium mit goldenen Locken und einem riesigen, riesigen Maul. Und das scheint aber ein Löwe zu sein. Also jedenfalls steht hier drüber, er brüllte vor Freude, also Freude mit Ö, ja. Ein ganz charmanter, kleiner Löwe, der sich offenbar sehr freut, auf diesem Kalender zu sein. Und da gibt es auch noch viele, viele andere schöne Dinge. Dass der ganze Müll nicht die Umwelt verschmust, ist auch ein schöner Verschreiber in diesem Kalender. Also da haben sie offenbar auch wirklich tatsächlich viele, viele wunderbare, auch sehr charmante Verschreiber hier mit aufgenommen in diesem Buchkinderkalender. Und sie haben vorhin gesagt, dass Kinder sich da auch begeistern können für diese ganz altertümlichen Dinge wie eine alte Druckmaschine. Ne? Wir haben ja gerade über dieses Buch vorhin gesprochen, über die Ölzwergfamilie, dass da also ein Mädchen mit 6, 7 Jahren so völlig begeistert war von so einer alten Druckmaschine und da eine Ölzwergfamilie erfunden hat, die diese Druckmaschine betreibt. Das heißt also, die Faszination für das Drucken, für Papier, für die Gerüche, für all das, was eben in der digitalen Welt nicht hergestellt werden kann, die bleibt erhalten?
Ja, ist interessant. Denke ich, haben wir uns auch Gedanken drüber gemacht. Da steckt da auch was Anachronistisches drin, dass in einer Welt, die so digitalisiert ist, die Kinder zu uns kommen und das mit einer großen Freude und auch ja mit wachsender Begeisterung und da etwas erleben, wahrscheinlich was ja immer mehr zurücknimmt. Also so das Haptische, das Sinnliche erfahrbar machen von dem, was man tut. Und das ist natürlich erstmal eine Situation, die sich zu Hause jetzt so nicht unbedingt ergibt. Also mit Farbe zu arbeiten, das Druckerlebnis zu haben, in dem Sinne auch, dass sich das Motiv spiegelverkehrt abbildet, dass es ja einen Unterschied macht, in welcher Pastosität man diese Farbe aufstreicht, dass es ein langer Prozess ist bis zum fertigen Buch. Das kann Wochen, Monate, Jahre dauern, dass es nicht gleich die erste Zeichnung oder der erste Gedanke ist, der dann auch ins Buch reinkommt, sondern dass es eher ein künstlerischer, schöpferischer Prozess ist, auf den ich mich als Kind eben einlasse und auch einlassen darf. Also die Zeiten sind nicht vorgegeben. Es gibt keine Aufträge oder Fragestellungen, die durch die ja Erwachsenen an die Kinder herangetragen werden, sondern es ist eigentlich eher der umgekehrte Prozess beziehungsweise eben auch ein Wechselspiel. Also so der Dialog zwischen dem Erwachsenen und dem Kind spielt einfach in dieser Arbeit eine sehr große Rolle. Das heißt, die Erwachsenen stellen sich in den Dienst der Kinder und wir versuchen eben zu verstehen, ja, was da zum Ausdruck kommen möchte oder was auch schon da ist, aber vielleicht auch noch sich weiterentwickeln kann. Also so, wir gehen mit den Kindern in ihre Suchbewegungen rein. Und das ist eigentlich genau die umgekehrte Situation dessen, was Kinder oft im Schulkontext dann erleben, wo die Kinder sich in die Aufgabenstellungen dann in dem Fall der Lehrer reinversetzen, um dann entsprechend Folge zu leisten. Und das Kinder es sind, die hier gemeint sind, das spüren sie natürlich. Und das ist ja erstmal auch für die Kinder eine wirklich ungewöhnliche Situation. Also, dass es wirklich auf sie ankommt und dass sie es dürfen, dass sie ihre Gedanken aufschreiben dürfen und sich ausdrucken dürfen.
Ja, und dass sie ihre Freude offenbar an den eigenen Geschichten auch ausleben können und dass sie eben, ja, Bücher entstehen lassen, eigene Bücher, sie drucken lassen, sie selber gestalten. Dass also dieses Buch, von dem man ja immer sagt, dass es Kinder und Jugendliche immer weniger erreicht, ja. Also es ist ja tatsächlich, die Statistiken sagen es ja zumindest, was das Lesen von Büchern angeht, dass das immer weiter zurückgeht. Wie ist das aus Ihrer, sage ich mal, aus Ihrer Warte, aus Ihrer Erfahrung heraus? Wie kann man denn Kinder und Jugendliche wieder fürs Lesen, für Bücher, für Geschichten begeistern?
Auch hier würde ich gerade vielleicht noch mal kurz einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Also ich glaube, dass es noch einen ganz anderen wichtigen Aspekt gibt, eben in diese eigenen Schreibprozesse reinzugehen oder auch in das eigene Bücher machen, das ist so die Erfahrbarkeit der handwerklichen Prozesse. Also es ist etwas, was, ich weiß heute nicht, wie ein Handy funktioniert. Ich mache den Knopf an und es geht oder es funktioniert eben nicht. Und ich glaube, um das verstehbar werden zu lassen, ist diese Parallelität so zur Handwerklichkeit und zur Sichtbarkeit, wie funktioniert eine Maschine oder welche vielen verschiedenen Schritte sind erforderlich, um ein Buch dann tatsächlich auch in den Händen zu halten, ist was sehr Elementares, so auch als Lernerfahrung für dieses, ja, Begreifen dann auch von komplexeren Situationen, die eben nicht so eins zu eins ablesbar sind.
Aber ging es jetzt wirklich nochmal ums Lesen? Also wie gesagt, also jetzt mal gar nicht nicht unbedingt die eigenen Bücher, sondern tatsächlich einfach das Lesen, das Wahrnehmen von Büchern. Sie haben gerade schon ein bisschen auch Kritik am Schulsystem durchhören lassen. Also das, glaube ich, leben ja viele Generationen, das pflanzt sich irgendwie von Generation zu Generation fort, dass viele Kinder und Jugendliche mit dem Deutschunterricht zum Beispiel fremdeln. Ja, wie bekommt man es hin, dass man Kinder und Jugendliche, wo vielleicht auch Lesen und Bücher in der Familie nicht selbstverständlich sind, wo nicht die Bibliotheken sozusagen die Wohnungen bestimmen und wo die Regale sich biegen wegen all der vielen Bücher. Wie kriegt man diese Kinder und Jugendlichen zur Literatur?
Ich würde da vielleicht nochmal mit einem Bild einsteigen. Also ich erzeuge keine Stille, indem ich eine Stille einfordere. Und insofern erzeuge ich auch keine Leselust, indem ich auffordere zur Leselust. Natürlich macht das Sinn, dass also Kinder auch umgeben werden von Büchern, wenn sie auch das Interesse in sich erkennen wollen. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass das Umfeld das mit unterstützt. Also diese Leseförderung in diesem oft verstandenen Sinn hat einfach schon zu viel Wollen des Erwachsenen im Sinne einer Verwertung im Sinn. Und das ist erstmal nicht unbedingt die Einladung ans Kind. Aus unserer Erfahrung, aus der Buchkindererfahrung können wir sagen, dass dieses Selberschreiben und die Lust am Selberschreiben, am eigenen Ausdruck und die Wirkung auch zu erfahren des eigenen Ausdrucks in Kontexten, wo die Kinder die Bücher dann selber auch vorlesen und für sich erfahren, wie kommt das eigentlich bei meinem Gegenüber an, wie resoniert das in der Gesellschaft oder eben in dieser kleinen Runde, in der ich jetzt meine Ideen vorstelle, sind einfach Motivation genug, um wieder auch in den nächsten Schritt reinzugehen und den nächsten Gedanken zu formulieren, wenn ich merke, dass ich wirksam werden kann. Und
also eigene Geschichten helfen, eigene Geschichten, die man am besten aufschreibt oder vielleicht erzählt, das bringt auch zur Literatur von anderen?
Auf jeden Fall, wenn ich selber schreibe, interessiere ich mich auch für das, was andere schreiben.
Das sollte man mehr fördern in der Schule zum Beispiel, das eigene Schreiben von Kindern?
Ich glaube, grundsätzlich sollte man ja viel mehr fördern, Kinder selbst tätig werden zu lassen, ob das jetzt das eigene Schreiben ist oder ob das der Tanz ist oder es gibt viele Ausdrucksformen oder das Hühnerfüttern am Ende. Kinder leben aus meiner Sicht oft einfach in einer sehr künstlichen Welt, wo permanent Aufgabenstellungen an sie herangetragen werden, die sie sich selber nie stellen würden. Und insofern fehlt das Eigeninteresse und auch der Bezug zu dem, was sie tun. Und das Handeln und die Reflexion auf das eigene Handeln erfordert eine Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit, in die Kinder oft in diesem Schulkontext nicht erleben.
Birgit Schulze-Wenning ist bei uns Geschäftsführerin von Buchkinder e.V. Leipzig. Kinder machen ihre eigenen Bücher. Und Frau Schulze-Wenning, ich habe ein paar Fragen an Sie, die wir hier an alle stellen, die bei MDR Kultur trifft, bei uns sind. Sind Sie bereit?
Ja.
Dann legen wir los.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
Haben Sie ein Vorbild oder vielleicht sogar eine Lebensmaxime?
Also ich würde mal eher sagen, also eher nicht. Anregung und auch Orientierung kommen bei mir über Menschen, über Gespräche, über Biografien, die ich lese, über spannende Teilaspekte, die dann darin aufblitzen. Und das kann auch ein Zeitungsartikel sein, eine Radiosendung, Filme. Und es ist dann gut möglich, wenn mich dann was anspringt, dass ich mich wirklich auch länger damit beschäftige. Also eigentlich ist es die kulturelle Inspiration über alles, was von außen kommt und im Innen anklingt.
Apropos, gibt es eigentlich ein, ich nenne es mal ein Bildungserlebnis oder irgendetwas, was Sie so stark geprägt hat, dass es Ihnen bis heute in Erinnerung geblieben ist, was Sie verändert hat vielleicht sogar?
Ja, darüber habe ich mir Gedanken gemacht und es gibt tatsächlich ja eine ganz kleine Einzelsituation, die sich quasi fotografisch und auch atmosphärisch in mir abgelegt hat und das war der Aufruf einer Lehrerin einerseits und andererseits das anschließende Darlegen, also einer sehr eigenwilligen mathematischen Lösungsaufgabe oder des Lösungsweges vor der gesamten Klasse. Und das war, glaube ich, auch so ein Moment, wo ich etwas verstanden hatte und das eben auch übermitteln konnte und damit anderen auch helfen konnte oder das dienlich war. Und das hat sich sehr eingeprägt. Die Lehrerin hieß interessanterweise Frau Gräber und konnte tatsächlich auch Schätze heben. Diese Fähigkeit hatte diese Lehrerin. Also die Schätze, ja, in jedem Einzelnen.
Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
Auch das können wirklich sehr verschiedene Situationen sein. In einem guten Gespräch, ich denke auch Austausch ist immer wichtig. In einer selbstgewählten Aufgabe stehend. Manchmal ist es auch einfach ein Waldspaziergang. Oder die Entwicklung einer guten Idee unabhängig von ihrer Umsetzbarkeit. Ich wandere wirklich gerne im Hochgebirge, das mache ich viel zu selten.
Woran glauben Sie?
Ich glaube an die Zuversicht und die Schöpfungskraft in jedem Einzelnen.
Was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören?
Beides sehr reizvoll, das Aufhören fällt mir deutlich schwerer.
Frau Schulze-Wenning, wir müssen auch noch zu etwas kommen, was Sie natürlich auch geprägt hat, nämlich die Erfahrung von Ostdeutschland nach der Friedlichen Revolution in den 90er Jahren und das Entdecken von Leipzig. Sie kommen aus einem Bauernhof aus dem katholischen Münsterland. Ihr Vater war Landwirt, Ihre Mutter Meisterin ländlicher Hauswirtschaft. Das ist mir dann doch aufgefallen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, ja? Dass man Meisterin ländlicher Hauswirtschaft sein kann. Was bedeutet das? Dass man eben einen Hof führt, ja?
Also das ist tatsächlich ein aussterbender Beruf, die Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft. Also es ist tatsächlich eine Meisterausbildung in der ländlichen Hauswirtschaft. Und meine Mutter war das Pendant ja zu dem Bauern, dem Landwirten, der dann eben auf dem Feld gearbeitet hat, hat sie die gesamte Hauswirtschaft betrieben, wirklich in einem Sinn, in einem erweiterten Sinn, den wir heute ja kaum mehr erleben, weil wir ja in der Regel all das, was man selber anbauen kann, dann einfach fertig im Supermarkt vorfinden. Also da geht es um Gartenbau, es geht um Kindererziehung, es geht darum, wie man ein Tier zerlegt und am Ende essbar auf dem Teller serviert. Es geht um pädagogische Fragestellungen. Also viele Fragen eigentlich der Subsistenz. Meine Mutter konnte kochen. Wir sind auch da, würde ich mal sagen, sehr breit auch in dieses ja sinnliche Erleben reingeführt worden. Das ist so das, was eine ländliche Hauswirtschaft kann.
Ja, und Sie waren ja auch Gärtnerin in Ihrem ersten Leben, also in einer Baumschule, ne? Also Sie wollten schon auch sozusagen in die Natur, ins Ländliche, aber sind dann doch in einer Großstadt gelandet. Dann haben Sie noch Urbanistik studiert in Weimar, europäische Urbanistik, waren noch in New York, in Brooklyn waren Sie da aktiv und sind dann nach Leipzig gekommen, um dort unter anderem auch Spielplätze mitzuentwerfen. Also Sie scheinen das irgendwie so ein bisschen zusammenzubringen, ne? Natur und Stadt.
Ja, das ist eben, was ich damals spannend fand oder Fragen, die mich bewegt haben, war, wie hinterlassen die Menschen ihre Nutzungsspuren in der Stadt und wie kann man dann davon ableitend Plätze oder auch Räume im Öffentlichen gestalten, so dass sich Menschen dort wohlfühlen und nicht in dem Sinne, dass sie gegängelt werden und man ihnen Hinweise gibt, wie sie die Wege zu nutzen haben, sondern dass sie sich so bewegen können, wie es die Situation braucht und die Gestaltung dann entsprechend sich auch hier in den Dienst der Menschen stellt.
Ich merke schon, das ist Ihnen wichtig, oder? Dass also Kinder, Jugendliche, Erwachsene, überhaupt Menschen ganz generell einfach selbst entdecken, was sie brauchen und Freiräume nutzen, oder? So hört sich das an für mich. Alles, was sie tun.
Ich denke, das ist einfach ein sehr wesentlicher Schatz, den wir haben. Also so dieses Schöpferische in uns und die ganze Energie und Gestaltungskraft, die davon ausgeht. Und das wird viel zu sehr unterdrückt. Ich denke, es gibt zu wenig Raum, der den Menschen dies in Anführungsstrichen auch abfordert beziehungsweise eben auch ermöglicht. Ich glaube, dass wir in einer ganz anderen Welt leben würden, wenn wir hier uns gegenseitig mehr genehmigen würden.
Ja. Die Kinder beim Buchkinder e.V., die ihre eigenen Bücher machen, die haben jedenfalls sehr viele Freiheiten und hoffen wir, dass, wenn die Pandemie es ermöglicht, dass das auch wieder vor Ort in Leipzig zum Beispiel, aber auch an vielen anderen Orten in Deutschland, da gibt es ja schon viele andere Projekte, die diese Idee aufgreifen, wieder möglich sein wird in absehbarer Zeit. Birgit Schulze-Wenning, die Geschäftsführerin von Buchkinder e.V., in Leipzig war bei uns. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen auch.
Und für all die tollen Bücher, die hier auch auf meinem Studiotisch liegen, die wirklich viel, viel Freude machen. Bis Ende Mai haben wir bei uns hier Buchmenschen in Kultur trifft. Ende Mai, dann ist ja Leipzig liest in einer Sonderausgabe. Die Leipziger Buchmesse findet ja in diesem Jahr wieder mal pandemiebedingt nicht statt. Und ja, von allen MDR-Programm und im Zusammenschluss mit der ARD machen wir ein digitales und analoges Angebot unter dem Motto Wir sind Buchmesse und MDR Kultur, das Radio, öffnet dafür Ende Mai sein Programm und wie gesagt, MDR Kultur trifft, begegnet den ganzen Monat über Buchmenschen. Und das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Wladimir Balzer. In der kommenden Woche ist Christina Friedrich zu Gast. Sie ist Theater- und Filmregisseurin und legt in diesem Frühjahr ein neues Buch vor mit dem Namen Keller.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD-Audiothek.